Zeit für Sudel Deck Dudel.
Hallo, und da denke ich mir jedes Mal so, ey, eigentlich sollte ich mir mal irgendwas Neues überlegen.
Stories.
Und es hieß, ich soll dann einfach in den Busch gehen. Nice. Ein Buchsbaum.
Interviews.
Vielen lieben Dank auf jeden Fall. Hat ganz viel Spaß gemacht.
Von und mit Lea. Drei, zwei, eins. Sudel, Deck, Dudel. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich bin mal wieder da. Ich habe ewig gebraucht, ich weiß. Aber es gibt ein Thema, das wollte ich ja unbedingt noch angehen. Ich habe ja vor, ja, inzwischen sind es, glaube ich, auch schon gut 2 Monate so richtig ekelhafte Bilder über Instagram bekommen und eine ziemlich eklige Sprachnachricht dazu, beziehungsweise mehrere. Auch noch Videos, also lauter Dickpic und alles in diese Richtung, was nur so geht sozusagen. Und ich habe es ja öffentlich gemacht damals und habe auch offen drüber geredet, habe da schon sehr viele Reaktionen auf Instagram von euch bekommen und dachte deswegen, ey, das Thema, das muss ich mal unbedingt richtig klären mit der Polizei, mit einem Anwalt, und genau jetzt kommen diese Podcast-Folgen dazu, die ich damals quasi versprochen habe. Ich bin nämlich vor einem Monat circa zur Polizei gegangen und hatte ein Gespräch mit Frau Bethke von der Polizei in Kempten. Und die hat mich oder beziehungsweise uns einfach mal zu diesem Thema ein bisschen aufgeklärt, wie sich dieses Interview angehört hat und was Frau Bethke zu diesem Thema genau zu sagen hat. Das hört ihr jetzt. Viel Spaß! So, ich sitze gerade beim Polizeipräsidium in Kempten und habe die Frau Bethke bei mir. Und ich lasse sie am besten mal sich selber kurz vorstellen.
Ja, grüß Gott, mein Name ist Dagmar Bethke. Ich bin hier beim Polizeipräsidium Schwaben Südwest Opferschutzbeauftragte. Ich bin seit über 30 Jahren im Kriminaldienst, war lang Ermittlerin und bin jetzt seit 12 Jahren im Bereich Opferschutz tätig.
Super, vielen Dank. Also ich habe ja schon angekündigt, wir reden heute über sexuelle Belästigung, und die Frage Nummer 1 ist dann natürlich, wo fängt denn sexuelle Belästigung genau an und welche Arten gibt es da? Da gibt es ja verschiedene Arten.
Ja, der Begriff der sexuellen Belästigung muss man unterscheiden, den strafrechtlich gemeinten Begriff der sexuellen Belästigung, der neu geregelt wurde nach den Übergriffen in der Silvesternacht in Köln. Im sprachlichen Umgang umfasst es natürlich alles, wo ich mich auf sexueller Basis belästigt fühle. Das Strafgesetzbuch verlangt ganz klar einen körperlichen Übergriff.
Okay, nehmen wir mal an, ich fühle mich jetzt sexuell belästigt. Ab wann kann ich da reagieren?
Wenn Sie sich jetzt nicht nach dem Strafgesetzbuch, sondern nach Ihrem persönlichen Empfinden sexuell belästigt fühlen, und wir haben im Vorgespräch ja geklärt, dass es hauptsächlich um den Umgang im Internet geht, da wäre das Wichtigste und das Erste mal ein klares Zeichen zu setzen, zu sagen, stopp, das geht zu weit, ich fühle mich belästigt, beleidigt, egal wie Sie das formulieren wollen, und danach auch konsequent den Kontakt abzubrechen. Das Gleiche empfehlen wir, wenn Sie in öffentlichen Chats oder bei den sozialen Medien feststellen, dass ein anderer Mensch belästigt, sexuell bedrängt wird, da ein klares Zeichen der Ablehnung zu setzen.
Okay, bei mir war es ja jetzt so, es haben ja auch viele mitbekommen. Also ich habe so eine Sprachnachricht, eine ziemlich eklige bekommen mit Bildern und noch einem Video mit dazu. War das jetzt richtig, dass ich gesagt habe, okay, ich wende mich da jetzt an die Polizei und erstatte da Anzeige?
Das hat verschiedene Ebenen. Grundsätzlich ist es wichtig, sich zu wehren, um überhaupt nicht erst in diese Opferrolle hineinzugeraten. Ein klares Statement zu setzen, ich will das nicht. Dann auch mit zivilrechtlichen Konsequenzen zum Beispiel zu drohen, weil die oft effizienter sind und effektiver als strafrechtliche Maßnahmen. Die Anzeige bei der Polizei ist immer möglich. Es wird dann geprüft, ob tatsächlich auch ein strafrechtlich relevantes Verhalten vorliegt. Was aber auch besonders wichtig ist, es wird bei uns dokumentiert. Das heißt, wenn noch andere Fälle auftreten, kann man einen Täter natürlich eher verfolgen oder auch härter bestrafen, als wenn, so wie es tatsächlich leider ist, die Dunkelziffer sehr hoch ist.
Okay, und wie geht man da jetzt vor, wenn ich jetzt komme und sage, okay, ich habe da jetzt jemanden, der mich belästigt hat? Was passiert dann auf Ihrer Seite sozusagen?
Auf unserer Seite steht an erster Stelle einfach mal die Anzeigenaufnahme. Was ist passiert? Welche Zeugen und Beweismittel haben wir? Es ist nicht die Aufgabe des Zeugen oder Geschädigten, die Beweise oder den Sachverhalt an sich zu beweisen, sondern es wird der Verdacht einer Straftat angezeigt. Es wird das übergeben, was man hat. Alles andere ist Aufgabe der Polizei.
Okay, Sie haben nämlich in dem Vorgespräch noch gesagt, dass man sich quasi auch einen Link sichern kann, und dann wird auch Facebook quasi angeschrieben von Ihnen, oder?
Also wenn wir Daten haben, die wir nachverfolgen können, zum Beispiel bei den sozialen Medien, die sind inzwischen sehr kooperativ, versuchen wir natürlich mit dem, was wir haben, dann auch den Inhaber eines Accounts zu ermitteln, falls es sich um einen Fake-Account handelt oder um Falschpersonalien. Es gibt die Möglichkeit, einfach nur einen Screenshot zu machen. Das ist mal der erste Schritt der Beweissicherung. Auf manchen sozialen Medien sind auch Links hinterlegt. Die zu kopieren ist immer sinnvoll, weil über die zielsicherer der Accountinhaber herausgefunden werden kann.
Genau, das habe ich nämlich im Nachhinein auch noch gemacht. Wir haben uns ja dann quasi eingeloggt in der Desktop-Version von Instagram, sind in den Chatverlauf gegangen und haben uns da oben dann den Link rauskopiert. Also auf die Idee wäre ich zum Beispiel auch nie gekommen, dass sowas geht, aber voll gut. Wenn da jetzt ein Fake-Account dahinter steckt, besteht dann trotzdem irgendwie die Möglichkeit, an die Person dranzukommen oder ist es dann eigentlich schon gestorben sozusagen?
Gut ist, wenn Sie einfach mit dem, was Sie haben, zu uns kommen und unsere Experten, wir haben unsere Cybercops, wissen dann, ob es Möglichkeiten der Beweissicherung gibt oder nicht.
Okay, alles klar. Gibt es Polizisten auch, die jetzt speziell für solche Fälle jetzt ausgebildet werden? Also gibt es eine bestimmte Ausbildung für?
Ja, es gibt tatsächlich inzwischen die forensischen ITler. Also wir haben nicht nur noch ausgebildete Vollzugsbeamte, sondern auch Informatiker und interdisziplinäre Ausbildungen, die speziell für diesen Bereich abgestimmt sind.
Okay. Ja, ist ja inzwischen halt auch wahrscheinlich ein großes Thema. Wie viele Anzeigen gehen denn ungefähr so ein, beziehungsweise gibt es denn viele, die solche Fälle auch tatsächlich melden oder gibt es dann eher welche, die sagen, ach ja, komm, so schlimm ist es nicht, ich gehe da jetzt nicht gleich zur Polizei deswegen?
Also eine genaue Anzahl an Strafanzeigen kann ich Ihnen jetzt nicht liefern. Zahlen sind auch immer sehr kritisch zu betrachten, die hängen von so vielen Faktoren ab. Aussagekräftig werden sie erst, wenn man sie über einen längeren Zeitraum betrachtet. Gerade der Tatbestand der sexuellen Belästigung, und nochmal, da sind wir nicht bei der sexuellen Belästigung im Internet, sondern bei der tatsächlichen, handgreiflichen sexuellen Belästigung, ist ein Tatbestand, den gibt's noch gar nicht so lang. Von dem her sind die Zahlen auch sehr kritisch zu betrachten. Das andere ist, wir wissen, dass überall im Bereich der Sexualstraftaten die Dunkelziffer sehr, sehr hoch ist. Es wird über 90% vermutlich überhaupt nicht zur Anzeige gebracht. Zum einen aus Schuldgefühlen, oft ist auch Scham ein Gefühl, das hindert. Und auch meistens, weil man sich sowieso nichts davon erhofft. Tatsächlich ist es aber so, dass natürlich durch Anzeigenerstattung auch dokumentiert wird, was tatsächlich im Netz so los ist. Und dass es schon gut ist, um zu wissen, wie es momentan aussieht. Auf der anderen Seite ist das Strafrecht natürlich nicht das Maß der Dinge, sondern das erste Mal, sich persönlich zu wehren.
Okay. Es gibt ja durchaus schon dann auch Fälle, die dann quasi aufgeklärt werden, oder? Also wo man sagt, okay, wir haben den Täter jetzt gefunden. Was passiert da dann mit denen, wenn man die gefunden hat?
Also ich glaube, wir müssen jetzt nochmal differenzieren, von was wir reden, weil sind wir im Bereich der Sexualstraftaten, sind wir im Bereich der sexuellen Belästigung, der Beleidigung, sind wir im Internet, sind wir außerhalb des Internets, weil davon hängt natürlich auch sehr stark ab, kann ich einen Täter ermitteln und welche Strafe droht ihm. Pauschalaussagen in diesem Bereich sind sehr schwierig.
Wenn man jetzt sagt Internet, also wenn wir uns jetzt erstmal kurz rein aufs Internet beziehen und man sagt, okay, wir haben so jemanden gefunden, der wird dann angeschrieben und vor Gericht geladen oder was passiert da genau?
Also grundsätzlich sind es Deliktsbereiche, die jetzt nicht mit so hohen Strafen belegt sind. In der Regel wird man im Bereich der Geldstrafe bleiben, wenn überhaupt eine Strafe ausgesprochen wird. Wenn ein Täter ermittelt wird, dann wird er mit der Tat konfrontiert. Er wird als Beschuldigter vorgeladen oder schriftlich angehört. Er hat die normalen Beschuldigtenrechte. Das heißt, er kann die Aussage komplett verweigern. Er kann sich dazu einlassen. Wenn die Ermittlungen soweit abgeschlossen sind, geht es an die Staatsanwaltschaft. Und die Staatsanwaltschaft entscheidet in der Folge, was passiert. Wird ein Verfahren eingestellt? Wird es gegen Geldauflage eingestellt? Kommt es zur Gerichtsverhandlung? Aber in diesem Deliktsbereich eher nicht.
Und wenn man jetzt sagt, okay, es geht um wirkliche sexuelle Belästigung in Form von Handgreiflichkeit, da wird es dann wahrscheinlich schon kritischer, oder?
Auch da kommt es natürlich auf die Schwere der Tat an, wobei wenn die sexuelle Belästigung in eine schwerwiegendere sexuelle Handlung ausartet, wird natürlich diese geahndet. Also wenn wir in den Bereich der Vergewaltigung kommen, dann sind wir ganz klar im Bereich der Freiheitsstrafe, wenn es eine eindeutige Geschichte ist. Ich würde aber gern noch neben dem Strafrecht hinweisen auf das Zivilrecht, weil wir haben zum Beispiel im Bereich der unberechtigten Verbreitung von Nacktbildern, was ja auch was mit sexueller Belästigung zu tun hat und zum anderen einfach eine sehr häufige Tat leider in der heutigen Zeit ist. Da werden im Bereich des Zivilrechts Strafen von, oder was heißt Strafen, Schadensschmerzensgeld, Auflagen von bis zu 23.000 Euro gemacht. Das ist etwas, was einen Täter wahrscheinlich deutlich mehr davon abstreckt als eine Geldauflage von ein paar hundert Euro durch die Staatsanwaltschaft.
Das heißt, Sie würden sagen, wenn man jetzt auch weiß, wer dahinter steckt, dann eher zum Anwalt gehen als zur Polizei?
Es ist in vielen Fällen so, dass es gut ist, parallel zu fahren. Zum einen natürlich die Strafanzeige. Man muss auch sehen, der Geschädigte ist Zeuge im Verfahren. Dann er hat das Strafverfahren nicht in der Hand. Das ist die Sache des Staates. Es wurde gegen einen Straftatbestand verstoßen. Es ist wichtig, weil das Normen unserer Gesellschaft sind, wenn dagegen verstoßen wird, diese auch entsprechend zu ahnden. Und das ist Aufgabe des Staates. Der andere Part ist einfach der zivilrechtliche, wo ich sage, meine Rechte wurden beeinträchtigt. Ich wurde hier belästigt. Und das lasse ich mir als Privatperson nicht gefallen. Wir sind auf einer ganz anderen Ebene. Ich wehre mich persönlich, ich fordere Schadensersatz, Schmerzensgeld, während das andere eher das ist, ich bekenne mich zu den Normen dieses Rechtsstaats und unser Strafgesetzbuches und das ist nicht in Ordnung, wenn man dagegen verstößt. Und das bringe ich zur Anzeige.
Wenn ich jetzt eine Anzeige mache, das ist ja jetzt schon ein größerer Schritt. Also ich habe das jetzt auch bei mir selber gemerkt. Ich bin eigentlich jetzt schon jemand, der relativ selbstbewusst inzwischen durchs Leben geht. Aber ich muss sagen, die Anzeige zu machen war jetzt schon kein so leichter Schritt für mich. Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte es gar nicht alleine machen, kann ich dann auch jemanden mitnehmen?
Grundsätzlich können Sie natürlich jemanden mitnehmen, wenn Ihnen dann die Anzeigenerstattung leichter fällt. Für mich ist die Frage deswegen interessant, weil es für uns natürlich selbstverständlich ist, dass es nicht schlimm ist, bei uns Anzeige zu erstatten, aber das subjektive Empfinden eines, sage ich, ganz normalen Bürgers wie Ihnen oder Bürgerin ja doch eine andere ist. Natürlich können Sie immer und je schwerwiegender das Delikt, umso eher einfach eine Begleitperson mitnehmen. Diese Begleitperson sollte dann tunlichst nicht die Vernehmung stören, weil dann könnte sie doch relativ schnell des Raumes verwiesen werden.
Okay. Wenn mich jetzt jemand, abgesehen vom Internet, sondern wirklich mal, was weiß ich, überfällt oder so. Ich habe ihn ja letztes Mal schon, als wir uns zusammengesetzt hatten, beim Pfefferspray gezeigt und da sind die Augen ganz groß geworden, weil sie gesagt haben, Pfefferspray ist nicht immer unbedingt so das Optimale. Warum denn genau? Vielleicht können Sie da mal noch aufklären.
Also die Frage nach Abwehrwaffen wird uns natürlich immer wieder gestellt. Und das eine ist, man hat früher immer nur von Selbstverteidigungstechniken gesprochen. Wir sind heute viel mehr auf dem Weg, dass Selbstbehauptung eigentlich das viel Wichtigere ist, weil ich tatsächlich allein durch meine Körperhaltung, durch meine Ausstrahlung, durch meine Aufmerksamkeit einem Täter schon mal signalisiere, bin ich ein potenzielles Opfer oder nicht. Auch der Täter hat ein Opferradar und allein durch diese Dinge kann ich schon mal vermeiden, Opfer einer Straftat zu werden. Dann in Bezug auf die Abwehrwaffen, es wird oft Pfeffer genannt, es wird oft Reizgas genannt. Wir sagen grundsätzlich, wenn Sie dadurch einen Schritt größer sind und wieder eine andere Ausstrahlung haben, dann nehmen Sie Pfeffer und Reizgas mit. Ob Sie es einsetzen sollten, hängt davon ab, dass Sie vorher die Windrichtung geprüft haben, damit es nicht gegen Sie geht, dass Sie sicher sind, dass Ihnen niemand diese Waffe abnimmt und sie gegen Sie wendet, dass Sie sie rechtzeitig finden, dass sie Ihnen nicht aus der Hand geschlagen wird. Das sind alles Dinge, die man im Umgang mit diesen Abwehrsprays, sind es ja in dem Fall, beachten sollte. Ob man das Ganze dann noch in einer Stresssituation hinkriegt, sei dahingestellt. Deswegen ist unsere Empfehlung, was Abwehrwaffen angeht, ein Schrillalarm mit bestenfalls über 135 Dezibel. Das ist ein kleines Kästchen, das kann man am Schlüsselbund haben. Mit einem Stift, wenn man den zieht, dann ertönt ein wirklich sehr lauter Alarm. Und dieser Alarm hilft mir, die nächste Sekunde zu nutzen, um mich zu sortieren, um davonzulaufen, in erster Linie aber auch, um den Täter zu verunsichern und Leute auf die Situation aufmerksam zu machen.
Okay, ja, weil ich habe mich nämlich auch schon gefragt, also ich bin ja jemand, der sehr früh auch immer aufsteht und dann über so einen Parkplatz laufen muss und so. Wir haben da auch Leute, die da sitzen. Also im Normalfall
gibt es da Leute, die mal drauf aufmerksam werden, wenn irgendwas nicht stimmt. Aber ich fühle mich damit halt sicherer, deswegen hatte ich das. Aber ich habe schon öfter gedacht, weil man muss ja dann den Riegel rumschieben und ob man das dann in so einer Schocksituation hinkriegt, ist halt die Frage. Ich habe jetzt so einen Schrillalarm von Ihnen bekommen, vielen Dank dafür. Und ich spiele jetzt hier an der Stelle einfach mal den Ton ein, damit ihr wisst, wie das klingt. Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte so einen Schrillalarm und die Leute haben nicht so ein Glück wie ich jetzt, dass sie ein Geschenk bekommen, wo kriege ich denn so einen her?
Wenn man unter Schrillalarm ins Internet geht, finden sich ganz viele Anbieter. Es gibt die auch in verschiedensten Formen. Es gibt sie auch kombiniert als Türalarm. Das Einzige, worauf Sie bitte wirklich achten sollten, ist, dass er mindestens 135 Dezibel Lautstärke herbringt. Was auch gut ist, ist, wenn das Batteriefach verschraubt ist.
Okay, was löst denn das in dem Täter aus? Also Sie haben mir das ja letztes Mal nämlich erklärt, was passiert, wenn auf einmal so ein Ton losgeht.
Wir nennen das die sogenannte Tatschockumkehr. Der Täter sucht sich in der Regel ein Opfer aus und hat einen gewissen Tatplan, den er umsetzen will. Nichtsdestotrotz sind die meisten keine eiskalten Gewohnheitsverbrecher, sondern die denken sich halt, ich tatsch die jetzt mal an, ich überfalle die jetzt. So einen ganz genauen Tatplan hat der Täter nicht unbedingt. Und wenn er dann durch eine sehr unerwartete Reaktion des Opfers, sei es lautes Schreien, auch eine körperliche Gegenwehr oder auch nur eine sehr freundliche Ansprache oder aber ein schriller Lärm, vollkommen aus seinem Konzept gerissen wird, dann steht er genauso unter Stress wie das Opfer auch. Das heißt, das Gehirn funktioniert nicht unbedingt so wie geplant, sondern fährt gern auf die Grundfunktionen runter, die dann aus Fluchtangriff oder Erstarrung bestehen. Und das ist natürlich eine Situation, die ich dann gut nutzen kann, um eine eigene Abwehrtechnik einzusetzen oder zu flüchten oder um Hilfe zu rufen.
Okay, perfekt. Ja, dann wissen wir nämlich jetzt, was wir machen können. Also ich habe es jetzt immer an meinem Schlüsselbund und bin jetzt sehr zufrieden. Ich habe das Pfefferspray jetzt zu Hause gelassen. Und ja, sehr gut. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit meiner Anzeige, wenn sich da jetzt irgendwas tut und der Täter wird jetzt ermittelt, erfährt er dann, wer gegen ihn ermittelt hat? Also in dem Fall, dass ich das war?
Also Sie ermitteln ja Gott sei Dank nicht gegen ihn. Sie haben nur einen Sachverhalt angezeigt und genauso ist es auch. Sie führen nicht das Verfahren gegen den Täter. Grundsätzlich die Angst dahinter, was passiert dann, erfährt der Täter meinen Namen. Großes Prinzip unseres Rechtsstaates ist ja natürlich, ich muss wissen, von wem ich beschuldigt werde. Ich muss wissen, was mir überhaupt vorgeworfen wird. Ich habe das Recht, mich zu verteidigen. Wir machen die Erfahrung, dass sobald die Behörden involviert sind, die allermeisten Formen der Nachstellung, zum Beispiel der Belästigung, schlagartig aufhören. Weil es ist ein Unterschied, ob ich mich mit einem Opfer, mit einer jungen Frau, mit einem jungen Mann, mit wem auch immer auseinandersetze oder ob ich mit dem Staat konfrontiert bin. Also die Angst, dass da Repressalien drauf folgen, ist unbegründet. Und wenn dem so wäre, wenn eine Bedrohung oder Gefährdungslage nachfolgt, dann wird auch die polizeilich abgearbeitet.
Okay, ja, weil das war bei mir auch Thema, weil ich durchs Radio halt so ein bisschen in der Öffentlichkeit stehe, durch mein Streaming, durch den Podcast. Also ich bin ja schon jemand, der viel in der Öffentlichkeit macht. Man kennt ja auch so ungefähr meine Arbeitszeiten. Und dann war das schon so, wo ich dann gelesen habe, dass der Täter eben erfährt, wer quasi die Anzeige gestellt hat, dachte ich mir halt auch so, nicht, dass der mir irgendwie nachlauert, irgendwie auf dem Parkplatz oder so. Aber gut, dann ist man da ja immerhin relativ sicher.
Ich möchte zu diesem Punkt auch noch sagen, gerade Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, haben meines Erachtens eine besondere Verantwortung und das auch durchaus dann wieder öffentlich zu machen. Ich lasse mir das nicht gefallen. Das, was ich vorhin schon gesagt habe mit dem Opfer. Es ist immer die Frage, ziehe ich mir dieses Opferschild, klebe ich es mir aufs Hirn oder setze ich sofort eine Grenze und sage, nee, mit mir nicht. Und stehe ich hinter diesen Normen unserer Gesellschaft, dass sowas auch anzeigenswert ist? Die meisten Betroffenen haben Angst, Anzeige zu erstatten, weil der andere dann bestraft wird. Ja, dafür haben wir ein Strafgesetzbuch. Die Verantwortung dahin zu bringen, wo sie hingehört, zum Täter, ist ganz wichtig.
Okay. Bei mir war es ja so, ich bin dann ja zum Polizeipräsidium gefahren und habe mich halt quasi angemeldet und mich bei so einer Dame gemeldet und habe gesagt, ich möchte gerne eben Anzeige erstatten, weil ich eben im Internet sexuell belästigt worden bin. Und ich war ein bisschen geschockt von der Reaktion von ihr, weil sie halt zu mir so gesagt hat, ja, und jetzt fühlen sie sich beleidigt oder belästigt oder was. Und ich war dann kurz so, was sage ich denn jetzt? Also ich war da selber dann kurz voll überrascht so von der Reaktion, vor allem, weil es eben auch eine Frau war. Da dachte ich, vielleicht reagiert eine Frau selber nochmal anders und sagt so, oh, voll gut, dass sie kommen, keine Ahnung. Und ich weiß nicht, ich glaube, dass vielleicht Leute, die nicht so das große Selbstbewusstsein haben, allein an der Stelle dann schon sagen, ach so, ja, naja, vielleicht war es ja doch nicht so schlimm und dann keine Anzeige erstatten würden. Gibt es da irgendwas, was vielleicht die Polizei dann in dem Punkt auch noch ändern könnte oder was man vielleicht auch Polizistinnen mit auf den Weg geben könnte aus Ihrer Sicht?
Also grundsätzlich, wenn mir solche Reaktionen, bei denen ich selber ja nicht anwesend war und die ich letztendlich überhaupt nicht beurteilen kann, geschildert werden, empfehle ich immer, es nicht einfach so stehen zu lassen, sondern das, was es in dem Moment in ihnen auslöst, zu thematisieren. Der Kollege, die Kollegin hat es vielleicht nicht so gemeint, hat es ganz anders gemeint. Es kam bei Ihnen aber so an, weil schon eine Grundunversicherung da war. Vielleicht hat sie es so gemeint, dann ist es sicherlich nicht in Ordnung, weil die Polizei auch gar keine Wahl hat. Wir haben ein Legalitätsprinzip. Alles, was bei uns zur Anzeige kommt, muss auch aufgenommen werden. Aber das alles dient ja nicht, dass es Ihnen hinterher besser geht und vielleicht auch dem Kollegen, der Kollegin besser geht. Deswegen bin ich ein absoluter Fan davon, solche Dinge sofort zu benennen. Das löst jetzt das in mir aus. Mir fiel es eh schon schwer, aber ich bin der Meinung, dass man sowas zur Anzeige bringen sollte. Benennen Sie es und dann kommen Sie auch mit dem Kollegen oder Kollegin ins Gespräch und dann erfahren Sie, was die Motivation ist und bestenfalls hinterfragt sich der Kollege, die Kollegin dann auch, ob diese Reaktion angemessen war, ist sich vielleicht auch erstmal der Wirkung auf den Bürger bewusst und man kann es dann das nächste Mal besser machen.
Man muss sich das halt trauen. Also ich weiß nicht, ob ich mich halt getraut hätte, da hinzustehen und dann gerade zu einer Polizistin halt vielleicht oder halt zu jemandem, der bei der Polizei arbeitet, zu sagen, hey, finde ich jetzt gerade nicht okay.
Das war auch nicht die Aussage. Das ist, glaube ich, genau das, was man unterscheiden muss. Nicht das Verhalten des anderen zu kritisieren, sondern einfach nur zu sagen, was es mit mir gerade gemacht hat. Und das ist weder eine Kritik, sondern es ist eigentlich nur eine Rückkopplung. Und es ist nichts, was man nicht sagen dürfte. Diese Aussage löst bei mir jetzt aus, bin ich hier überhaupt richtig, darf ich das überhaupt, das löst Zweifel auf, ich hinterfrage mich gerade. Das sind Ihre Reaktionen und die kann Ihnen niemand vorwerfen.
Okay. Wenn ich jetzt Elternteil bin und mein Kind ist viel im Netz, die werden ja auch immer jünger, die Kinder, die sich im Netz rumtreiben, gerade auch was Social Media angeht, was kann ich denn tun als Elternteil, um mein Kind gerade vor eben auch so sexuellen Bildern, Videos, Nachrichten zu beschützen?
Grundsätzlich sind die Eltern für das verantwortlich, was ihnen ihren Kindern im Netz widerfährt. Das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Aussage, weil viele Eltern ihre Kinder mit diesem Medium ausstatten, Zugriff ins Internet zulassen, aber auch Zugriff durch das Internet auf die Kinder, der schlimmste Formen, Ausprägungen annehmen kann. Kriminelle sind immer mehr im Internet unterwegs. Wir haben sehr viel Pädokriminelle, die übers Internet agieren. Das geht über alle möglichen Sachen, über den Missbrauch durch Versenden von Bildern oder Anfordern von Nacktbildern von Kindern. Es geht über Erpressung. Alle möglichen Dinge laufen dort ab. Und es ist wirklich die Verantwortung von Eltern, sich zu überlegen, ab wann gebe ich meinem Kind diesen Zugriff, diese Zugriffsmöglichkeit, wie kann ich das Gerät programmieren, wenn man selber nicht kann, von einem Fachmann einrichten lassen, damit ein maximaler Schutz besteht. Ich kann nur sagen, je jünger die Kinder, desto mehr dabei sein, wenn Kinder im Netz sind, schauen, was die da eigentlich machen und vor allen Dingen auch immer wieder reingucken in Chatverläufe. Nochmal, Pädokriminelle tummeln sich im Internet und es ist ausschließlich die Verantwortung der Eltern, ihre Kinder zu schützen, dass die dort nicht ungehinderten Zugriff auf Kinder haben.
Jetzt ist es ja auch so, dass dieses Wort Kleidung oft fällt, gerade jetzt auch bei sexueller Belästigung, also nicht im Internet, sondern wirklich im echten Leben. Da wird ja auch oft eben bei der Ermittlung oder wenn man dann eben eine Anzeige erstattet, gefragt, was die Person getragen hat. Gibt es da einen bestimmten Grund? Weil man hat das ja so im Kopf, dass es heißt, ja gut, die hat sich billig angezogen, natürlich wird die angemacht, die hat sehr provoziert, aber das wird wahrscheinlich nicht der Hintergrund sein.
Also ich kenne tatsächlich aus meiner Ausbildungszeit noch ein Präventionsplakat der Polizei, dass man nicht im Minirock durch den dunklen Park gehen soll. Botschaft dahinter, sonst sind sie nämlich selber schuld. Davon sind wir Gott sei Dank inzwischen weit entfernt. Auch da geht's wieder hin, Wo ist die Verantwortung? Die Verantwortung ist beim Täter. Eine Frau kann sich kleiden, die kann auch nackt durch die Gegend laufen. Es gibt keinem Menschen oder Mann das Recht, sie in irgendeiner Form sexuell zu belästigen, wenn sie das nicht möchte. Die Frage der Kleidung oder nach der Kleidung bei der Kripo ist vielmehr die der Spurensicherung. Welche Spuren können wo gesichert werden? Kann das mit dem Tatablauf übereinstimmen? Die Aufgabe der Polizei ist immer herauszufinden, ist ein Straftatbestand erfüllt, ja oder nein? Wie ist die Belastbarkeit der Aussage, die ich bekomme? Und wie kann ich, wenn eine Straftat passiert ist, dies möglichst beweissicher vor Gericht bringen?
Haben Sie das Gefühl, dass Männer bei diesem Thema vielleicht ein bisschen sensibler sogar sind als Frauen? Weil das habe ich jetzt irgendwie so gehabt. Also gerade als ich von meinem Vorfall jetzt erzählt habe, da habe ich wahnsinnig viele Reaktionen von Männern bekommen, die gesagt haben, oh mein Gott, das geht gar nicht, das ist voll krass. Klar, von Frauen auch, aber ich persönlich habe jetzt irgendwie gemerkt, dass Männer da nochmal ein bisschen sensibler sind, was dieses Thema angeht. Haben Sie das Gefühl auch?
Ich könnte es jetzt nicht so bestätigen, aber ich kann Ihnen eine Theorie dazu sagen. Ich glaube, dass für Männer, für die diese Regeln auch ganz klar sind zwischen Männern und Frauen, dass da nichts einfach übergestülpt wird oder dass sich bestimmte Rechte einfach genommen werden, dass die es einfach leid sind, in diese Schublade Kategorie Mann ist gleich Sexmonster gesteckt zu werden und vielleicht deswegen sensibler drauf reagieren. Insgesamt hat sich ja der sexualisierte Ton im Internet sehr verselbstständigt. Vielen, glaube ich, ist auch gar nicht mehr bewusst, was sie da so von sich geben. Ich erlebe schon viele Frauen, die sich belästigt fühlen von sexuellen Äußerungen. Männer kommen jetzt nach wie vor zu uns in die Beratung leider so gut wie gar nicht, obwohl ich denke, dass sie sehr betroffen sind. Ob sie jetzt wirklich sensibler sind, ob man die Reaktionen in ihrem Chat jetzt verallgemeinern kann, das weiß ich nicht.
Okay. Sie haben das Thema Männer ja angesprochen. Jetzt reden wir natürlich die ganze Zeit von Frauen, die sexuell belästigt werden. Aber es gibt bestimmt auch Männer. Wissen Sie, wie hoch der Anteil da ungefähr ist? Weil es werden ja bestimmt auch in gewisser Weise Männer sexuell belästigt, obwohl ich mir vorstellen kann, dass es mehr Frauen sind tatsächlich.
Die genauen Zahlen kann ich Ihnen nicht sagen. Ich weiß, dass es auch im Bereich der körperlichen Gewalt wir ein Verhältnis von ca. 80-20 haben. 80% Opfer Frauen. Das ist aber das Hellfeld, was zur Anzeige kommt. Ich mutmaße das Dunkelfeld sehr, sehr hoch, was sexuelle Gewalt und auch körperliche Gewalt gegen Männer angeht. Schon Frauen haben eine hohe Schuld- und Schamgrenze, warum sie keine Anzeige erstatten. Ich denke, bei Männern ist die nochmal einen Tick höher auf der einen Seite. Das ist einfach gesellschaftlich bedingt. Auf der anderen Seite erlebe ich schon auch oder stellen wir fest, dass Männer sich nicht unbedingt sexuell belästigt fühlen von denselben Maßnahmen, von denen sich Frauen sexuell belästigt fühlen würden, sondern es dann eher als positiv bewerten. Das ist sehr individuell abhängig.
Okay. Meine vorerst letzte Frage, wenn ich jetzt eben in der Öffentlichkeit stehe und sage, okay, ich möchte dem vielleicht eins auswischen, der mir jetzt irgendwie eine blöde Nachricht geschrieben hat, ist es okay, wenn ich dann sage, okay, dann veröffentliche ich das Ganze jetzt einfach mal mit Namen. Also ich sehe das gerade bei Influencern sehr viel, die halt eben irgendwelche perversen, dummen Anmachen bekommen, die das dann einfach in ihrer Story posten und sagen, so schaut mal, der Depp hat mir das und das geschrieben. Kann man sowas tatsächlich machen? Also ist das okay?
Ich denke, auch da kommt es wieder drauf an, haben wir es mit Bildern, haben wir es mit Tonnachrichten. Das wird gesetzlich alles sehr unterschiedlich gehandhabt. Bilder weiterzuleiten ist in jedem Fall, egal welchen Inhalt sie haben, in der Regel strafrechtlich relevant. Wir haben ein Urhebergesetz, wir haben ein Kunsturhebergesetz. Wenn Sie so etwas tun wollen sollten, dann sollten Sie sich vorher tatsächlich juristischen Rat einholen. Also man kann das sich sehr schnell selber strafbar machen. Das andere ist, manche Dinge einfach öffentlich zu machen, halte ich für sinnvoll. Die Frage ist dann immer, in welcher Form tue ich das? Tue ich es in einer angemessenen, sachlichen Form? Muss ich diese beleidigenden Inhalte nochmal wiederholen? Oder benenne ich das Thema einfach neutral?
Okay. Ja, weil ich persönlich finde es eigentlich immer ganz gut, gerade wenn es jetzt einfach nur Textnachrichten sind, die halt zeigen einfach, weil ich glaube, das ist einfach nochmal sensibilisiert so, sowohl Männer als auch Frauen, weil es gerade wenn man halt wirklich viele Leute hat, die einem eben folgen auf Instagram und Co., dann ist natürlich auch die Rate höher an Nachrichten, die man da am Tag dann auch wahrscheinlich bekommt. Deswegen.
Also was ich gut finde, ist, dass so wie Sie das jetzt tun, es zu thematisieren. Ich weiß nicht, ob man diese beleidigenden Inhalte unbedingt weiterschicken sollte oder einfach mal, so wie Sie es jetzt eben machen, die Frage stellen, hey, wie ist denn das überhaupt? Wie steht ihr dazu? Ich glaube, diese Beleidigung im Internet ist ähnlich wie Mobbing. Wir haben ein Opfer, wir haben einen Täter und wir haben ganz viel schweigende Masse. Und Schweigen wertet ein Täter immer als Zustimmung. Die finden das alle ganz toll, was ich da mache. In dem Moment, wo die Menge laut wird und sich formuliert und sagt, nee, ich finde das alles überhaupt nicht witzig, ich finde das unschön, ich finde es nicht angemessen, wird sich der Täter durchaus überlegen. Also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder er mutmaßt Zustimmung und wird deswegen weitermachen oder er mutmaßt Kontrolle und Macht, weil sich keiner dagegen zu wehren traut. Und beides würde ihn dazu veranlassen, weiterzumachen. Also deswegen immer wieder klare Statements gegen Gewalt, gegen Belästigung, laut werden und einen positiven Standpunkt.
Ja, da gab es ja mal von Joko und Klaas auch diese Viertelstunde auf Pro7. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Da haben die sich auch, also sie haben sich quasi bei so einem Spiel, Joko und Klaas gegen Pro7 oder wie das hieß, haben sie sich 15 Minuten Sendezeit gesichert und die sind ja eigentlich eher so, dass die so witzig drauf los immer irgendwas Komisches machen, was halt nicht super viel Inhalt hat. Aber da haben sie eben dieses Männerwelten ins Leben gerufen und haben so bestimmte Promi-Damen quasi genommen, die halt eben genau von diesen sexuellen Nachrichten und so erzählt haben und haben so eine Bildergalerie in Anführungszeichen ausgestellt mit Genitalbildern, nennen wir es mal so, die natürlich verpixelt waren dann in dem Fall, aber halt so ein ganzer Raum voll, wo man mal gesehen hat, wie viele solche Bilder diese eine Person halt geschickt bekommen hat und so. Und das war dann auch ziemlich groß, auch in den Medien und so. Aber da war es halt schade, weil es war ein Riesenaufschrei. Alle haben dann gesagt, ja, geht mir auch so und so. Also haben sich viele gemeldet, aber so schnell, wie es halt da war, war es dann auch wieder irgendwie abgeklungen. Deswegen, wie jetzt gesagt, ich gehe das Thema nochmal an. Ja, das wäre es von meiner Seite. Gibt es noch irgendwas, wo Sie sagen, das haben wir noch nicht angesprochen und das muss ich noch unbedingt loswerden?
Mir fällt jetzt das Thema Zivilcourage ein, weil das so eines meiner Lieblingsthemen ist, wenn wir unser Gesetzbuch für gut halten, wenn wir meinen, dass wir unsere Werte und Normen verteidigen sollten, dann sollten wir das einfach auch öffentlich dazu bekennen und auch dann dafür eintreten, wenn wir sehen, dass sie bei anderen verletzt werden. Es kann jeder Anzeige erstatten, es kann jeder auf Missstände aufmerksam machen, er muss nicht selber Betroffener sein. Und aus dieser schweigenden Masse raus hin zu einer Meinung, ich finde sowas nicht gut, ich möchte darüber reden, ich möchte auch die hören, die sonst schweigen, finde ich eine tolle Sache.
Ja, das waren Frau Bethkes Worte zum Schluss. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank fürs Interview. Ist absolut nicht selbstverständlich, dass sich jemand einfach eine Dreiviertelstunde Zeit nimmt und mit einem einfach über dieses Thema redet und da wirklich mal aufklärt und mal sagt, wie sieht es denn dort eigentlich jetzt aus von polizeilicher Seite. Von daher wirklich mega, dass es geklappt hat. Ich freue mich sehr. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Ich hoffe, dass ihr ja Frau Bethkes Worte im Kopf behaltet und wenn ihr mal solche Nachrichten bekommt, dann auch dementsprechend handelt. Und ich bin gespannt auf eure Reaktionen. Also ihr könnt mir super gerne wieder schreiben auf Instagram. Sudeldeckdudel heiße ich dort, also genau wie mein Podcast. Schreibt mir gerne euer Feedback oder was euch so in den Kopf kommt, als wir jetzt hier so geredet haben. Und ja, ich bin super gespannt, was ihr so zu diesem ganzen Thema noch denkt und beisteuern möchtet. Und ja, klickt euch da gerne mal rein. Dann kann ich das nämlich auch Frau Bethke noch rückmelden. Und sie hat mir eh schon angeboten, dass wir vielleicht nochmal die ein oder andere Folge zu verschiedenen polizeilichen Themen machen. Also auch wenn ihr sagt, ey, es gibt noch ein Thema, wo die Polizei aufklären kann, was mich total interessiert, dann schreibt mir auch da super gerne Themen, die euch einfallen. Denn ich habe da quasi die Quelle und kann da einfach quasi dann verschiedene Podcast-Folgen über verschiedene Themen mit ihr machen. Und ja, hiermit bedanke ich mich fürs Zuhören. Die nächste Podcast-Folge wird mit Christian Säumecke sein. Der ist Anwalt, den kennt der ein oder andere vielleicht schon von YouTube oder auch aus verschiedenen Shows. Vor kurzem war er wegen Wendler bei RTL und so. Und mit ihm habe ich auch ein Interview gemacht. Und was er quasi von der Anwaltsseite, also dieser zivilrechtlichen Seite zu diesem ganzen Thema sagt, das hört ihr in meiner nächsten Folge. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis dann.
Und eine Bewertung mit Kommentar in der Apple Podcast App hilft der Lea auch weiter. Danke, dass du dir dafür Zeit nimmst.